Reservierung, Einkauf, Lagerung von lebenswichtigen Medikamenten, Impfstoffen, Schutzmaterialien etc. Haben wir uns nicht so dran gehalten, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, aber immerhin, wir haben eine sehr funktionierende medizinische Versorgung in diesem Land, was es uns dann gestattet hat, die Versäumnisse, die da am Anfang da waren, aufzuholen. 2012 lag das auch vor im Bundestag, wurde diskutiert, Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz und zwei Fälle diskutiert. Einmal, was zusammenhängt mit der Klimakrise, ein extremes Schmelzhochwasser und eine Pandemie durch einen Virus, der modifiziert dem SARS-Virus ähnelt. 2015 wurde das sozusagen dann nochmal akut durch die MERS, auch ein Coronavirus-Epidemie in Asien und ein etwas anderer Virus in Afrika, die Ebola-Epidemie. Und wir müssen sagen, wenn also jetzt Corona so tödlich wäre wie Ebola, bei der Ausbreitung Infektiosität, die es hat, dann hätten wir eine ganz andere Form von Katastrophe derzeit. Gott sei Dank ist das noch in einem für uns steuerbaren Rahmen. Die Erkenntnis aus der MERS-Epidemie in Asien war auch die entsprechende Vorhaltung von entsprechenden Möglichkeiten. Die Gates-Stiftung hat beispielsweise bei der Johns Hopkins Universität die Entwicklung eines Pandemiemodells, das heute und vorhin habe ich ja ein Beispiel gezeigt, auch zum Einsatz kommt. Und deswegen ist auch immer in den Zahlen, die verfolgt werden, die Johns Hopkins Universität als Expertise genannt. Die haben dann auch im Oktober letzten Jahres, also zwei Monate vor dem Corona-Ausbruch in China, eine Computersimulation für so eine Coronavirus-Pandemie gemacht, wo sie von fiktiven Ansteckungszahlen ausgegangen sind und haben erstreckendes Ergebnis global über 65 Millionen Tote, die dabei gekommen sind. Also die Vorwarnung war durchaus gegeben. Und wir sind natürlich jetzt als Menschheit nicht unvorbereitet. Wir haben Erfahrungen, einmal mit der Pest im Mittelalter, wo man natürlich noch nicht wusste, was die Hintergründe sind, aber auch mit der Grippepandemie, die 1918 in den USA ausgebrochen ist. Sie wird spanische Grippe genannt, weil sie dann von den USA im Krieg nach Europa gebracht wurde und dort ausgebrochen wird. Was man hier sieht, sind zwei unterschiedliche Verhaltensweisen in zwei Städten, Philadelphia und St. Louis. Und die Todesraten, die da entstanden sind. Wir hatten in Philadelphia zu Beginn der Epidemie eine städteweite große Parade mit keiner Distanz, wo die Leute sehr lustig sich nahegekommen sind. Während in St. Louis schon bekannt war, okay, da kommt was und die haben gleich entsprechende strikte Distanzierung mit eingeführt, was einen deutlichen Unterschied in den Todeszahlen dann ausgemacht hat. Nichtsdestotrotz, nach dem Relaxing hatten sie dann eine zweite Welle, die auch sogar etwas höher war. Ähnlich in Denver. Und daraus kommt also sozusagen das Spiel. Wenn man lockert, muss man damit rechnen, dass eine zweite Welle kommt. Und das gibt dann, da muss man unter Umständen wieder begrenzen und Distanzen und Kontaktverbote machen. Also das ist das Wechselspiel von Hammer und Tanz, Hammer and Dance, was sozusagen dann eine Rolle spielt. Und ich bin mal gespannt, wie das in Deutschland nach den Lockerungen jetzt hier bei uns von der Politik eventuell umgesetzt wird. Ja, die Klimakrise und die Corona-Krise, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Eine gemeinsame Ursache ist durch die Ausbreitung der Menschheit auf dem Globus an Land, auch am See natürlich, haben wir eine massive Überschreitung verschiedenster ökologischer Grenzen, die insbesondere bei der Biosphäre massiv zum Tragen kommt. Für die Wildtiere ist praktisch kaum noch Raum vorhanden und entsprechend auch für die Viren und die Wahrscheinlichkeit, dass die also übertreten auf den Mensch, ist also sehr viel höher. Hier sind ein paar Beispiele von mir in dieser Liste da. Bis hin zu Corona hatten wir eine ganze Reihe, die wir dann als Beispiel nehmen können. Sterberate natürlich jetzt in der Größenordnung zwischen 1 und 5% würde ich sagen bei Corona. Bei Ebola 65%, also ein anderer Unterschied. Also da haben wir sozusagen eine Grenze ökologisch überschritten, die uns Probleme macht. In verschiedenster Hinsicht. Das ist ähnlich bei der Klimakrise, wo die Atmosphäre entsprechend belastet und betroffen ist und mit entsprechenden Auswirkungen auch auf die Biosphäre. Und das wird erst langsam auch von der Politik wahrgenommen. Paris ist ein Beispiel, wo das tatsächlich global auch wahrgenommen wurde. Ansonsten haben wir da das Problem, dass wir die Entwicklungen, die negativen Entwicklungen in anderen Ländern, in fernen Ländern sehen, kleine Inselstaaten sind diskutiert, sagt man, okay, haben halt Pech gehabt, wären sie in Europa, wird es ihnen besser gehen. Ja, sie hat sozusagen verliert aus dem Blick, dass wir nur später dran sind. Wie schaut denn die Dynamik aus? Wie kann man sozusagen die Entwicklung beschreiben? Hier bei der Corona-Krise haben wir zwei Szenarien hier dargestellt. Eins, wo die Pandemie außer Kontrolle gerät, das ist A. B, wo sie beherrschbar ist, indem sie unterhalb der Kapazität des medizinischen Systems bleibt, wie bei uns in Deutschland bisher. Der Vorteil ist, wir können durch eine kurze Verzögerung zwischen der Aktion, das heißt Kontaktverbot und Effekt, das heißt Zurückgang bei den Ansteckungen, haben wir wenige Tage Unterschied, 10 Tage so in der Größenordnung. Das heißt, wir können also steuern. Das sieht bei der Klimakrise leider anders aus. Auch hier haben wir zwei Szenarien. Außer Kontrolle, das ist sozusagen dann die Klimakatastrophe, wo es aus dem Ruder läuft, oder beherrschbar, das heißt, es bleibt unter der in Paris vereinbarten Obergrenze von 2 Grad, wo wir damit, das ist dann zwar eine Krise, die auch entsprechende Auswirkungen hat, aber das kann man, damit kann man umgehen. Also wir haben hier sozusagen in beiden Fällen mal zwei verschiedene Szenarien dargestellt und eine Begrenzungssetzung, die entscheidet, was wir steuern können oder nicht. Das Problem beim Klimawandel ist, dass wir eine große Verzögerung von Jahren und Jahrzehnten haben zwischen den Aktionen wie Klimaschutz und den zum Teil irreversiblen Effekten, Meeresspiegelanstieg und so weiter. Und was noch hinzukommt, wir haben bei der Pandemie Erfahrungen aus Pest, Grippe und so weiter. Hier haben wir als Menschheit keine Erfahrung. Ich will jetzt nicht die verschiedensten Effekte, die ein fortschreitender Klimawandel uns in die Katastrophe führen könnte, sondern nur ein Beispiel. Mögliche Hitzesommer in Europa, wie zum Beispiel 2003. Wir hatten da, das war also eine ziemliche, war schon eine Katastrophe, 70.000 Hitzetoten europaweit, etwa 7.000 in Deutschland. Wir sind jetzt bei der Corona-Krise, sind wir etwas über 8.200 heute. Das Problem ist, dass das sich statistisch rausbewegt aus dem, was wir bisher gewohnt sind. Wir sind dann schon jetzt in einem Bereich von Sommern mit entsprechenden Auswirkungen auf Vegetation, auf Menschen, die sich dann bei 1,5 Grad und bei 2 Grad nochmal deutlich schärfer gestaltet. Und wenn wir es so weiterlaufen lassen wie bisher auf 3 oder 4 Grad, dann wissen wir es nicht, wie sich das entwickelt. Dann werden wir auch in Europa wahrscheinlich Gegenden haben, wo wir uns lieber tagsüber nicht aufhalten. Von anderen Ländern mal ganz zu schweigen. Was wir auch vergleichen können, ist, wir suchen zwischen den verschiedenen Auswirkungen und den Methoden, wie wir Vorsorge betreiben können, so eine Art Kompromiss. Das ist bei der Klimakrise, ist es die 2-Grad-Vereinbarung von Paris, ein Kompromiss für die Vorsorgekosten, die Schäden vermeiden, und den Kosten, die später zeit- und ortsfern auftreten durch die Klimaveränderung. Liegt so zwischen 1,8, 2,2 Grad. Aber das sind die ökonomischen Betrachtungen. Und wenn man andere Länder anschaut, dann schaut das dort, dann sollten wir lieber bei unter 1,5 Grad Erwärmung bleiben. Hier haben wir das Problem dieser großen Zeitdifferenz. Wir können uns eigentlich nur auf die Experten verlassen und es ihnen glauben, dass da solche Schäden auf uns zukommen. Es sei denn, wir sind in der Lage, das plausibel nachvollziehen zu können anhand der offenen Daten, die auf dem Tisch liegen und der Argumente, die da sind. Bei der Corona-Krise ist das besser steuerbar, weil wir dort zeitnah direkt vor Ort so einen Kompromiss aussuchen können. Aber wir sehen, auch da sind wir auf Experten angewiesen. Und worauf ich hinweisen möchte, neben den Kosten gibt es noch andere Werte, die wir dabei betrachten müssen, wo wir einen Kompromiss finden müssen. Lebensqualität beispielsweise wird ja jetzt auch diskutiert. Was wir auch sehen, ist, wie sich die globalen Verflechtungen auswirken, die dann wirtschaftliche Fernwirkungen ausmachen. Also da ist jetzt auch beispielsweise Schweden, obwohl sie so locker waren, davon betroffen, wirtschaftlich eingeengt, weil ihre Produkte woanders nicht gekauft werden, weil dort der Virus zu entsprechenden. Hier beim Wieder der Klimakrise hatten wir schon ein Beispiel, 2011, eine Flut in Thailand. Und da wurden wesentlich Computerspeicher hergestellt, die dann entsprechend nicht mehr verfügbar waren, was zu entsprechenden Lieferengpässen und zu Preisanstiegen geführt hat. Hat uns gezeigt, wir haben eine auf Krisen nicht resilient ausgerichtete Wirtschaftsstruktur global. Wir haben natürlich als Deutschland speziell auch die Vorteile genutzt. Aber wir müssen schauen, dass wir da auch eine Balance finden zu den regionalen Wirtschaftsformen, die uns die Lebensgrundlagen sichern. Das gilt noch stärker in der Zukunft in der Klimakrise. Also wir müssen eine Abwägung durchführen der Verhältnismäßigkeiten von Nutzen, Kosten und Schäden. Bei der Corona-Krise ist das jetzt gerade, wird das eingeübt. Hammer und Tanz ist das Stichwort, wie wir vermeiden Infektionen und Tote, wie wir die wirtschaftlichen und sozialen Schäden dadurch aber in gewissen Grenzen, vertretbaren Grenzen halten. Bei der Klimakrise haben wir jetzt eine Rezeption zu machen, aber das könnten wir auch so machen, dass das innovativ ist. Also eine Transformation auch unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsbetriebssysteme, die mit Investitionen heute soziale und technische Infrastrukturen mit neuen Arbeitsplätzen in innovativen Sektoren schafft. Und das kann man auch so machen, dass die systemrelevanten und dem Gemeinwohl dienenden Bereiche dabei gestärkt werden. Und das vermeidet uns später zuschlagende katastrophale Schäden. Wir erleben in beiden Fällen, bei Corona, beim Klimawandel, dass das Ganze negiert, abgeschritten wird, dass es überhaupt existiert. Klimawandel gibt es ja nicht. Das Virus hat das schon einer gesehen. Oder die Schuld bei anderen suchen. Ja, China ist schuld und die WHO ist schuld. Oder beim Klima ist es auch China. Oder verharmlosen. Na, ein bisschen wärmer war schon immer gut. Oder irgendwann wird es dieses Virus da nicht mehr geben. Herdenimmunität, also ist doch nicht so schlimm. Oder aber die Lösungen sind viel zu teuer, können wir uns gar nicht leisten in der Volkswirtschaft. Oder letztendlich, und wenn wir Pech haben, läuft das darauf hinaus, jetzt bei Corona in USA, oder hoffe ich nicht, Oder jedenfalls bei der Klimakrise kann das sein, es ist zu spät für eine Lösung. Sie übersteigt unsere Möglichkeiten. Ich hoffe nicht, dass das so ist. Fazit. Lehren, um in der Klimakrise eine Katastrophe zu vermeiden. Die Corona-Krise zeigt, ich will es mal positiv sagen, dass wir existenziellen Risiken, wie auch bei der Klimakrise, erfolgreich und mit zum Teil drastischen Maßnahmen begegnen können. Zeigt auch, dass Entscheidungen, auch unter ungewissen Randbedingungen, transparent und in partizipativer Kooperation zwischen Wissenschaft, Politik und allen gesellschaftlichen Gruppen getroffen werden können. Zeigt auch, dass systemrelevante soziale und ökonomische Funktionen und Strukturen sich mehr am Gemeinwohl und weniger an den globalen Märkten orientieren müssen. Dazu gehört zum Beispiel Grundversorgung in verschiedensten Bereichen, Erziehung und Bildung. Mathematik nicht zuletzt. Und zeigt auch, globale Krisen können mit globalem solidarischen Handeln besser bewältigt werden als mit egozentrischer Abgrenzung. Das heißt, wir haben früh aus China gekriegt, dass das für ein Virus ist, konnten entsprechende Testmaßnahmen entwickeln. Wir arbeiten global in verschiedenen Bereichen an einem Impfstoff, der uns dann hoffentlich im nächsten Jahr spätestens auch vorliegt, mit dem wir dann herauskommen können. Also das ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Fazit heißt, die Krise zeigt, wie wir den Weg in eine Katastrophe verlassen können. Wir befinden uns nämlich bei der Klimakrise im Moment noch auf dem Weg in die Katastrophe. Und es wäre sehr sinnvoll, diesen Weg zu verlassen und in den Pfad nachhaltiger Entwicklung einzugehen. Und damit schließe ich mit: Nach der Krise ist vor der Krise. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Präsentation, Herr Stock. Ich würde die Diskussion jetzt aufmachen für Fragen und Kommentare. Wir sind 66 Teilnehmer, also 65 besser gesagt. Vielleicht macht es mehr Sinn, wenn Sie sich per Handzeichen melden. Sie sind alle stumm geschaltet im Moment und müssten sich dann manuell wieder freischalten. Haben wir denn schon erste Fragen von Ihrer Seite zu Herrn Stocks Vortrag? Wenn nicht, könnten Sie sich auch einfach jetzt, also wenn Sie kein Handzeichen geben wollen, können Sie jetzt auch einfach reden.
Ich habe eine Frage. Josef Zenz, mein Name, vom Deutschen Geoforschungszentrum, Pressesprecher. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Gut. Herr Stock, eine Frage, die schließt an diese Folie an mit diesen Stages of Denial sozusagen.
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass eine ganze Reihe von Menschen immer noch nicht sehen, sozusagen, wo die Katastrophe denn beim Klima sein soll. Wir sehen keine Särge, wir sehen keine überlasteten Krankenhausbetten und wir haben doch dann, oder Sie insbesondere, die Klimawissenschaft hat immer das Problem, so als Unheilsprophet dazustehen. Ja, also das ist eine ganz schwierige Situation, da habe ich auch keine Ahnung, wie man damit umgehen soll.
Tja, haben wir im Prinzip ja auch nicht. Wir diskutieren einfach, wir stellen unsere wissenschaftlichen Ergebnisse vor. Wir sind dabei im Gespräch mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Wirtschaft, in Politik und so weiter und haben da tatsächlich stoßen auf noch massives Unverständnis. In Deutschland ist das schon ein bisschen besser. Wir sind ja da durchaus auf dem Weg, wenn auch, sagen wir mal, die wissenschaftlichen Ratschläge nur sehr zögerlich befolgt werden. Sieht man ja auch bei dem, wir haben ja vorgeschlagen, zusammen mit den Wirtschaftsweisen eine Bepreisung von CO2. Das wurde nicht in dieser Form umgesetzt. Immerhin ein kleiner Einstieg, aber es ist, ich hoffe da, dass da die EU dafür sorgt, dass das jetzt nachgebessert wird.
Danke.
Ja, ich hab jetzt im Moment das Problem, ich habe sonst bin im Moment nicht in dem Modus, an der Zoom-Konferenz teilzunehmen.
Sag mal gucken.
Also ich sehe nur meinen Bildschirm. Ich habe.
Ja. Herr Stock, wir hören Sie und.
Ja.
Also Sie nehmen sozusagen teil.
Ich weiß, das ist, sehe ich auch. Ich habe auch das Zoom-Zeichen da. Ja. Aber in der Vergangenheit an allen Zoom-Konferenzen, an denen ich teilgenommen habe, habe ich also auf dem Bildschirm die Teilnehmer gehabt.
Ah, dann hätte ich das. Genau.
Das habe ich. Sie müssten zurücknehmen, den Bildschirm freizugeben.
Es ja.
gibt unten einen Button, das heißt Bildschirm freigeben, das müssen Sie wieder ausmachen, dann sehen wir auch
unseren Bildschirm. Ja.
Und dann müssten Sie auch uns wieder sehen.
Okay.
Ich beende die Freigabe, Herr Stock.
Ja, okay, so. Jetzt sehe ich das, ganz genau. Ja, danke.
Haben Sie weitere Fragen?
So, wenn ich mich mal einfach so einmischen darf. Ich glaube, das Problem ist, ich sag mal, bei Corona die relative Einfachheit. Also ich will das Problem nicht runterdiskutieren, aber wir haben hier, ich sag mal, einen ziemlich identifizierbaren Auslöser. Und die, das ist jetzt eher mehr ein Statement auf die Frage, was können wir tun und wie können wir es lösen. Während die Klimakrise, was Herr Stock hat es ja schon gesagt, von der Auswirkung her und von der Langzeitwirkung eher ein unwahrscheinlich komplexes Thema ist, was also auch schwerer zum Teil zu transportieren ist. Also bei Corona habe ich quasi den Feind identifiziert. Und ich muss ihn irgendwie in den Griff kriegen. Das kann ich auch vermitteln. Was weiß ich, wir hatten Pest, wir hatten spanische Fieber, wir hatten weiß ich was. Also bestimmte Erfahrungswerte. Herr Stock hat es in seinem Vortrag gebracht. Dieser Erfahrungswert fehlt. Deswegen sicher auch die wesentlich kritischere Diskussion zu Maßnahmen, also ich will jetzt nicht sagen, haben wir überhaupt die Klimakrise? Ich glaube, da stimmen wir alle überein, die haben wir. Aber zu Maßnahmen, wie bekämpfen wir sie denn? Das fängt ja an, sind 2% schlimm oder nicht schlimm? Mein Gott, wir in Europa, uns geht's ja gut. Was machen denn die anderen? Also immer so ein bisschen schieben. Die Chinesen machen viel mehr Dreck als wir. Die Amerikaner machen viel mehr Dreck. Also ich glaube, eines der Hauptprobleme in der Beherrschbarkeit dieser beiden Krisen ist die Identifizierung sozusagen wirklich, ich bleibe mal bei diesem bösen Begriff des Feindes. Insofern kriege ich auch wahrscheinlich bei Corona eine unwahrscheinlich hohe Zustimmungsquote, während beim Klima die Diskussion sehr viel feingefächerter ist. Punkt.
Richtig, ja. Wir haben also dort auch Seiten der Wissenschaft ein Kommunikationsproblem. Und das liegt zum Teil auch an der Wissenschaft. Wir wurden ja als Klimawissenschaftler ja auch beschimpft, dass wir mit unseren Ergebnissen nicht nur in den wissenschaftlichen Journals aufgetreten sind, sondern es gewagt haben, uns an die Öffentlichkeit zu wenden, was man als guter Wissenschaftler angeblich nicht machen sollte. Und dann wird man beschimpft als Alarmist, weil die Ergebnisse ja, sagen wir mal, doch besorgniserregend sind. Deswegen haben wir uns ja auch an die Öffentlichkeit gewandt. Was uns auch nicht gelungen ist, ist rüberzubringen, dass wir in einer Transformation der Gesellschaft ja auch Chancen haben. Also tatsächlich neue Arbeitsplätze schaffen können. Ist auch untergegangen oder zum Teil zu wenig angekommen. Und da müssen wir tatsächlich noch weiter dran arbeiten. Denn wir sind jetzt eigentlich in einem Zustand, wo schon bestimmte Kippelemente im Klimasystem fallen, die uns auf die Füße fallen werden.
Herr von Grünhagen.
Ja, Stichwort Kommunikationsproblem. Ich glaube, das ist bei beiden Krisen ganz wichtig und überhaupt bei diesen ganzen Krisen, die wir heute haben, die ja durch den Fortschritt der Technik zustande gekommen sind. Wir können heute viel größere Schäden anrichten als früher. Da hatten wir einfach nicht die Technik dafür. Und wir müssen heute als Menschen dazu übergehen, dass wir sozusagen herrschaftsfrei kommunizieren, also dass wir miteinander reden, wie das für uns als Menschen eigentlich normal ist. Also dass man dem anderen zuhört und dass man seine Gedanken und seine Gefühle äußern kann und dass man dem anderen dann auch zuhört und hört, was der dann dazu sagt und was ihm dazu einfällt und was er dabei für Gefühle hat. Aber was nicht mehr geht, das ist über den anderen bestimmen wollen. Dem anderen sagen, nun sieh doch endlich ein oder mit dir kann man ja nicht reden oder du begreifst das ja nicht. Also dieser ganze Terror der gegenseitigen, sich gegenseitig bedrohen und bedrängen, das ist vollkommen sinnlos und das ist nur verhängnisvoll, wenn wir das so mal weitermachen. Also wir können schlicht und einfach aufhören, uns gegenseitig zu bedrohen. Und wir können dazu übergehen, ganz in Ruhe uns über die Dinge zu verständigen. Dann kriegen wir es auch hin, zurechtzukommen mit Leuten, die vielleicht irgendwelche Wahnvorstellungen entwickeln. Heute spricht man da von Verschwörungstheorien. Ich will das nicht verächtlich machen, sondern es ist ein Problem, damit umzugehen, wenn man den Verdacht hat, jemand hat irgendwie Wahnvorstellungen. Aber ich denke, damit kann man auch umgehen. Es ist einfach klar, und damit will ich jetzt zum Schluss kommen, es ist einfach klar, jemand, der eine Wahnvorstellung hat, der will weder die Argumente von jemand anderem wirklich mitkriegen, noch ist er bereit, selber seinen Standpunkt mit vernünftigen Argumenten plausibel zu machen. Ja, da wird einfach nur Stimmung gemacht, da ist Aufregung, da ist Panik. Und da können wir von abkommen. Wir können uns einfach in Ruhe verständigen in Zukunft. Und dann kriegen wir auch die Krise in den Griff, denke ich.
Das finde ich auch, dass wir das in Deutschland auch ganz gut bisher hingekriegt haben. Und ich hoffe auch, dass das weiter so läuft. Dass wir haben ja nicht so eine Staatsführung wie derzeit leider in Brasilien.
Gut, jetzt haben wir Matthias Tang und dann haben wir den Herrn von der Villa Ford. Ich weiß Ihren Namen leider nicht. Matthias, du bist als erstes dran. Matthias?
So, jetzt müsstet ihr mich hören können. Ich kann
ja,
mich
jetzt kann man sehen.
Ich muss nur das Video starten. Wie geht das jetzt? Nee, Video kriege ich irgendwie nicht. So, jetzt, ich wollte noch mal vielleicht ein bisschen konkreter auch werden und fragen, diese Corona-Krise führte dazu, dass wir jetzt die Wirtschaft, die Gesellschaft sehr stark runtergefahren haben, sehr starke Einschränkungen hatten, ziemliche Zäsur hatten. Und wie wir jetzt wieder loslegen, müssen wir nicht diesen Zeitpunkt, dieses Window of Opportunity nutzen, um eben in Richtung Klimaschutz weiter voranzukommen. Also ein Beispiel ist die Lufthansa. Ich finde es ja absurd, dass wir jetzt versuchen, die in den Status quo ante zu versetzen und dann anfangen, sie ökologisch zu transformieren, statt wie die Franzosen das machen, gleich mit Klimaschutzauflagen zu operieren. Also an welchen Punkten können wir das jetzt ganz konkret versuchen einzuspeisen und bei diesem Konjunkturprogramm den Klimaschutz mitzudenken? Und auch in dem, was die Kommunikation angeht, in dem Bewusstsein der Bevölkerung ist ja jetzt so ein Krisenbewusstsein da. Kann man das nutzen, um zu sagen, Leute, wir müssen jetzt gerade diese viel größere, längerfristigere Krise auch in Angriff nehmen, und zwar jetzt und nicht warten, bis wir wieder auf dem Status quo sind?
Ja, wir versuchen das ja auch. Und es versuchen ja dann auch die Wirtschaftsverbände entsprechend gegenzusteuern. Also da ist bei uns leider häufig noch sind die Wirtschaftsverbände, finden ein größeres Ohr bei der Politik als die Wissenschaft.
Jetzt würde ich den Herrn von der Villa Forde.
Ja, Entschuldigung, ich habe irgendwie mich nur als Villa Forte hier angemeldet. Daniel Wunderer, mein Name noch dazu. Ich finde ja einerseits gerade sehr spannend, wie wir auf die Wissenschaft hören, wenn es um Virologen geht. Jeder hört, also gefühlt jeder hört den Podcast von Herrn Drosten. 45 Millionen Aufrufe hat er schon geschafft. Und wenn es um Klima geht, dann heißt es, jetzt lasst es, ist auch eine politische Entscheidung und da sollen mal die Wissenschaftler hier aus dem PIK nicht so die Klappe aufreißen. Jetzt hilft das natürlich schon mal, wenn wir 60 in dem Raum uns dieses Kommunikationsproblems bewusst sind. Ich fände aber die spannende Frage, wie gelingt es, aus diesem Problem rauszukommen? Ja, wie gelingt es, dass es den Klimapodcast gibt, der zweimal die Woche hochgeladen wird und egal, was gesagt wird, er ist Tagesschau Top New, hat gesagt das und die Folgen müssen jetzt das und das sein. Das fände ich gerade eine Frage, wo wir aus dem Bereich Klima sozusagen ja vielleicht dann auch lernen können.
Ja, ist im Moment, was die Entwicklung der Pandemie angeht, ist es auch vernünftig, dass die Virologen da ihr Gehör finden. Denn wir haben da tatsächlich, wir stehen, also ich rechne mit einer, und Drosten auch, mit einer zweiten Welle, die bei uns ausbricht. Und was wir verhindern müssen, ist, dass die schlimmer wird als die erste. Also das ist zum Beispiel richtig. So, vielleicht gelingt uns das nicht, aber wir sehen, in Korea gelingt es, die haben eine Verfolgungs-App, ja, wo sie diese Ansteckungen einigermaßen mit nachvollziehen können. Das ist bei uns erst in der Entwicklung. Wäre aber notwendig, bevor man lockert, dass man so ein ähnliches Instrument auch hätte. Jetzt beim Klimawandel sehen wir ja, dass unsere global vernetzte Wirtschaft zum Teil schon es erkannt hat. Also vielleicht weniger die Automobilindustrie, aber auch dort ist es bewusst, nur dass die im Moment natürlich sehr stark auch weiter auf ihrer alten Schiene fahren, weil sie im Moment nichts Besseres zu bieten haben. Wir sind da, müssen da aber dranbleiben. Also wir müssen schauen, dass wir überhaupt Mobilität anders gestalten, dass wir eben nicht nur den Individualverkehr mit Autos, selbst wenn sie elektrisch betrieben sind, gestalten, sondern wir müssen dort andere Methoden ansetzen. Und so trainieren wir zum Teil ja auch. Also wir sehen es an dem Boom, der Fahrrad hat. Wir können das umsetzen, auch um einen verbesserten ÖPNV zu bekommen und Ähnliches. Und das müssen wir auch. Und das hilft uns dann auch, was die Klimakrise angeht.
Wir haben den Kollegen von der GFZ direkt dazu und dann Jana und dann Sebastian.
Ja, ich bin selber auch ja seit vielen Jahren Kommunikator und verfolge das, was Herr Drosten macht, mit ja fast Bewunderung auch, also jedenfalls mit Hochachtung. Und was wir davon lernen können aus meiner Sicht in der Kommunikation, in der Klimakommunikation, ist, dass Herr Drosten immer wieder seine Rolle klar macht und sagt, ich spreche hier als Wissenschaftler, ich spreche als Virologe, ich spreche nicht als Wirtschaftsfachmann, ich spreche nicht als Soziologe, ich beurteile eine Lage und überlasse dann in Anführungsstriche anderen Fachleuten, nicht allein der Politik vielleicht, das sagt er nicht, er sagt es der Politik, aber das ist, glaube ich, ein Problem bei der Klimadebatte, dass sozusagen, weil es so viele Faktoren sind, ja, es reicht nicht einfach eine Maske zu tragen oder es reicht nicht einfach sich zu distanzieren. Wir haben 1000 Ursachen und 1000 Auswirkungen und deshalb haben wir auch in Anführungsstriche 1000 Disziplinen, die da mitreden müssen. Und da ist es dann schwierig, eine Stimme der Wissenschaft zu haben und eine Stimme der Politik. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Rolle einfach klar zu machen, wo man sagt, ich spreche als Wissenschaftler und eben nicht als jemand, der Verkehrssysteme lenkt oder Wirtschaftssysteme lenkt.
Ja, danke. Ich ich gehe davon aus, dass wir alle meine Kollegen und auch ich das in der Vergangenheit versucht haben, so zu halten. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich die, dass man, wenn man sozusagen diese Grenzen, die man bei so einem komplexen Problem hat, und das haben wir erlebt, dann heißt es schnell, macht erstmal eure Arbeit und dann reden wir wieder drüber. Das ist einfach das Problem, wenn das, die Sache zu komplex ist, hat man Vermittlungsschwierigkeiten, wenn man jetzt es nur aus seiner Perspektive jetzt als Agrarwissenschaftler beispielsweise versucht rüberzubringen, dass wir ein massives Ernährungsproblem kriegen werden oder als Hydrologe, dass wir ein massives Wasserproblem kriegen werden. Okay, dann heißt es immer, können wir alles lösen. Ja? Die Politik ist da sehr selbstbewusst. Und wir waren vielleicht in der Vergangenheit zu wenig selbstbewusst als Wissenschaftler, dass wir Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, dass wir auch für die Erkenntnisse stehen können, die jetzt die Kollegen in der Nachbardisziplin gemacht haben. Weil wir ja zusammenarbeiten. Wir haben eine transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ökonomen, zwischen Klimawissenschaftlern, zwischen Agrarwissenschaftlern. So, wir sitzen zusammen in Konferenzen, unterhalten uns über die Auswirkungen, sehen die Ergebnisse der Kollegen und haben von daher ein gutes Gefühl dafür, wie verlässlich das ist oder ob da, sagen wir mal, Kritik berechtigt ist. Und angesichts der ernsten Problematik, die da auf uns zukommt, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als da etwas offensiver, auch als Wissenschaftler, aufzutreten. Sonst haben wir eigentlich, wir werden ja aus öffentlichen Mitteln finanziert und haben von daher eine Verantwortung, dass diese Ergebnisse nicht nur in Fachjournalen gelesen werden von den lieben Kollegen, sondern dass, wenn sie denn die Gemeinschaft betreffen, auch entsprechend rübergebracht werden. Haben wir nicht gelernt oder lernen wir sozusagen on the job, mehr oder weniger gut? Da hat es Kollege Drosten im Moment etwas einfacher. Ihm hilft einfach die Situation, sodass er sich da etwas zurücklehnen kann.
Ich hätte jetzt Jana.
Ja, danke. Genau, ich hätte auch eine Frage. Ich bin selbst in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und bin sozusagen hier jetzt gerade aus der Perspektive, mir natürlich Wissenschaft zu konsumieren, um die dann auch auf der Straße irgendwie kommunizieren zu können oder da irgendwie Punkte machen zu können. Und Thema war ja heute auch, wie gehen wir in Brandenburg sozusagen mit der Situation um? Was können wir konkret in Brandenburg lernen aus der Corona-Krise auch für Kommunikation oder für Notwendigkeiten in Bezug auf die Klimakrise? Und deswegen würde ich ganz gerne auch den Punkt nochmal nachfragen. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht zum Beispiel, was sind die wichtigen Punkte, die man gerade kommunizieren muss, was passieren muss, im Speziellen in Brandenburg in Bezug auf die Klimakrise, weil global ist das ja immer, kann man ja viele Aussagen darüber treffen, was gerade passieren muss, aber im Speziellen das lokal zu übersetzen, ist dann doch immer irgendwie die Schwierigkeit.
Genau. Ja. Also wir haben, wenn wir jetzt uns Brandenburg, unsere Region anschauen, dann haben wir ein massives Wasserproblem zu erwarten. Das sehen wir jetzt schon. Ist 2018 besonders in das Blickfeld geraten. Und wir sehen jetzt, dass 2019 und jetzt auch 2020 sich es nicht vermindert, sondern, und wir wissen jetzt auch von unseren Ergebnissen, wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir solche extremen Hitzesommern in Zukunft sehr viel häufiger und massiver zu erwarten haben. Da habe ich dieses Beispiel auch gebracht. Das betrifft Brandenburg auch. Das betrifft besonders seine Wasserressourcen. Und da müssen wir was tun. Haben wir morgen beispielsweise ein Fachworkshop Thema Wasserkrise in der Klimakrise zwischen Berlin und Vertretern aus Brandenburg. Das, der zweite Punkt ist der, wir haben ja in Brandenburg ein Problem, das es mit verursacht hat, nämlich die Braunkohle. Und wir haben den Braunkohleausstieg ja auf dem Tablett. Und wir hatten eine Kohlekommission, wo Vertreter aus Brandenburg mit beteiligt waren. Das Problembewusstsein ist im Prinzip da, aber die Umsetzung ist sehr dürftig. Es könnte beispielsweise die Lausitz als eine Modellregion für so eine Transformation herhalten. Man könnte zeigen, wie es denn geht. Und zwar nicht wie nach der Wende, dass die Bevölkerung und die Arbeiter mit ihren Fabriken da allein gelassen wurden. Dann kamen Investoren und haben die Sache platt gemacht. Sowas sollte eigentlich nicht mehr passieren. Und dazu gehört, also es geht nicht umsonst, da muss investiert werden. Guter Ansatz ist beispielsweise, finde ich, Tesla ist, sagen wir mal, nur ein Beispiel. Wir brauchen mehr davon. Und wir brauchen da eigentlich eine Ausstrahlung, die zeigt, wir haben eine wir können an einer Modellregion in der Lausitz beispielsweise zeigen, wie eine Transformation in eine klimagerechte und klimaneutrale Gesellschaft funktionieren kann, bei der die Leute auch beschäftigt werden.
Ich hatte als nächstes Sebastian und dann habe ich Frau Wild.
Genau. Sebastian Wersig, auch von der Villa Forde. Zunächst erstmal vielen Dank für den spannenden Input. Jana hat so ein bisschen meine Frage geklaut, aber ich formuliere sie nochmal ein bisschen um. Was können wir hier konkret in Brandenburg tun? Wir haben jetzt gerade gehört, so um es zu vereinfachen vielleicht, die Corona-Krise ist ziemlich einfach, die Klimakrise ist komplex. Was können wir machen? Und zweites Stichwort ist vielleicht noch Resilienz, um Mitbürgern, Menschen in Brandenburg, aber auch anderswo, das so ein bisschen näher zu bringen, wie mit komplexen Situationen umgehen, wie sie dazu befähigen und wie können wir vielleicht an ein paar konkreten Beispielen so auch Resilienz stärken, weil die Klimakrise lässt sich in der Form ja nicht mehr abwenden. Haben Sie da vielleicht noch ein paar Hinweise zu? Dankeschön.
Ja, Wir sehen jetzt auch, wie man auch die positiven Seiten von Digitalisierung nutzen kann. Und da sollten wir stärker auch das Augenmerk drauf richten. Wir sehen also, wir können da auch hier in Brandenburg sehr viel machen, wo da einige Regionen richtiggehend abgehängt sind. Das muss sich ändern. Das ist ein Ansatz. Das zweite Problemfeld sind die Wasserressourcen. Da haben wir eine Vielzahl von Akteuren, jeder macht seins und dann ist ja alles gut. Nein, wir müssen da die verschiedenen Akteure zu Kompromissen bereitfinden. Also wenn jetzt jeder ungestört sein Wasser entnehmen kann aus Seen, aus dem Grundwasser, wo alles abnimmt von Qualität und Menge, ja, dann werden wir in Zukunft noch massivere Probleme haben. Das heißt, da muss eine nachhaltige Bewirtschaftung auch von der Politik her befördert werden. Hat sie bisher zu wenig auf dem Schirm gehabt. Es wird morgen sicher wieder die Diskussion geben, wenn ich fordere, dass Klarwasser in der Landschaft versickern sollte. Sagen wir sicher, Leute, da gibt es aber auch Experten, die da strikt dagegen sind. Okay, da müssen wir eine Diskussion drüber führen. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wie sind Lösungsmöglichkeiten. Wir brauchen eigentlich mehr offene Diskussionen, wie wir aus dem bisherigen eingeschlagenen Weg auch in Brandenburg wegkommen zu einem vernünftigeren Wirtschaften und einem vernünftigen Umgang. Das ist also auch das Verhältnis Metropole zu den ländlichen Regionen, finde ich auch nicht gut gelöst bei uns. Und das wird mit einer Gebietsreform wahrscheinlich, so wie sie angedacht war, auch nicht besser sein. Auch da ist die Frage, wie können wir die Akteure im ländlichen Raum stärken, in Kommunen. Wir haben auch da, sind häufig die Kommunen in verschiedenen Bereichen alleine gelassen. Alles, was den Bereich Klimawandel angeht, Wasserwirtschaft, sind die Möglichkeiten, die eine Kommune hat, beschränkt. Die sind dann alleingelassen, haben auch nicht die Mittel. Schulen sind ein anderes Beispiel. Also Bildung ist auch etwas, was dazugehört, wo wir dringend anders mit umgehen können. Wir haben eine falsche Verteilung der wirtschaftlichen Möglichkeiten und Mittel, würde ich so sagen. Und da müssen wir in einer offenen gesellschaftlichen Diskussion es umstrukturieren.
Ich würde jetzt Frau Wild das Wort geben und dann nochmal Herrn Ludwig und dann würden wir auch schon zum Ende kommen, weil wir hatten gesagt bis 11 und jetzt ist kurz nach, also dass wir dann sozusagen Sie die letzte Frage haben, Herr Ludwig. Aber erstmal Frau Wild, bitte.
Ja, danke. Stefanie Wild, ich bin Biologin und arbeite für das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Also ich habe viel mit Betrieben zu tun, die auch hier in Brandenburg wirtschaften müssen. Und ich möchte jetzt aber nochmal auf das Thema Kommunikation zurückkommen und diese Fokussierung in der öffentlichen Diskussion immer auf das CO2. Und ich glaube auch, wir sollten viel stärker die Relevanz des Ökosystemschutzes in den Vordergrund stellen. Da kriegen wir, glaube ich, auch mehr Anhänger, als wenn wir sozusagen immer diese Verzichtsbilder hervorrufen. Also wenn ich jetzt sehe, dass jetzt in den Wäldern immer noch Nadelhölzer nachgepflanzt werden, nach dieser Trockenheit. Ich frage mich, wie kann das gehen? Ja, wie immer noch der ökologische Landbau es viel schwerer hat, hier an Land zu kommen oder überhaupt wie alternative regenerative Praxen zur Humusbildung es so schwer haben, sich politisch, aber auch bürokratisch hier überhaupt einen Fuß auf den Boden zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre eben hier jetzt nochmal mein Aufruf, auch an alle anderen Wissenschaftler, diesen Ökosystemschutz viel stärker in den Vordergrund zu stellen bei der Frage der Klimakatastrophenbewältigung.
Ja, danke. Das sehe ich auch als einen ganz wichtigen Punkt. Darum habe ich ja auch das Beispiel Ursache auch der Viruspandemie vorgestellt. Das liegt an der dass wir die Grenze für die Biosphäre so massiv überschritten haben, dass da das dicke Ende noch gar nicht auf uns zugekommen ist. Aber wir sehen es, in vielen Fällen wird diskutiert, Vögel, Insekten und so weiter. Wasser ist ein anderes Problem, also Wald könnte, statt dass die Verdunstung gefördert wird, könnte es als Wasserspeicher auch dienen. Das hängt davon ab, was habe ich denn beim Waldumbau dann angepflanzt? Oder woher kommen denn meine, das, was ich verzehre, Nahrungsmittel, wo werden die denn hergestellt? Aus der Region oder kommen die, was weiß ich, transportiert Spanien sein Wasser in Form von Tomaten zu uns? Was ja auch Schwachsinn ist. Das merken die früher oder später oder merken es zum Teil ja jetzt schon. Da müssen wir auch umdenken. Das Umdenken ist eigentlich das Wesentliche. Worauf achten wir? Was ist Lebensqualität? Auch in Brandenburg. Der Wald ist uns hier aufgefallen, nicht? Und ein Beispiel, wo wir tatsächlich auch in der Vergangenheit es geschafft haben, eine Vorsorge hinzukriegen, das war beim Thema Waldsterben. Jetzt wird wieder gesagt, ja, war denn da was? Den gibt es ja noch, ne? Ja, wir haben ja da auch massiv was getan in Rauchgasentschwefelung und so weiter. Und Ähnliches geht jetzt. Also wir haben eben nicht nur das CO2 dabei, aber es ist natürlich sozusagen ein Leitstoff, der die Atmosphäre entsprechend belastet. Und man darf natürlich nicht nur aufs CO2 schauen, sondern überhaupt auf die Belastungen, die wir unserem doch relativ kleinen Planeten zumuten. Und da sind die Belastungsgrenzen zu diskutieren. Wir haben gerade im Bereich, nehmen wir Säugetiere, wir ernähren uns ja mit Schweinen, Rindern und so weiter, diskutieren da, inwieweit das gut ist. Ja, wir haben auf der Welt global 60% der Säugetiere, die wir sind, Verzehr für unsere Fleischproduktion. Nur 4% der Säugetiere auf der Welt sind Wildtiere. Und bei Vögeln sieht das noch dramatischer aus. Also einfach die Nutzungsbedingungen, die wir haben, müssen geändert werden. So, und da ist jetzt die Frage, Wie machen wir das im Konsens? Gibt es ein Menschenrecht auf 2 Steaks am Tag? Wir tun uns damit ja auch gesundheitlich nichts Gutes. Es zeigt sich ja, Ernährung, Japan ist ein Beispiel, dass da, wo weniger Fleisch verzehrt wird, ist nicht nur ist besser für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit der Menschen. Die leben länger mit auch weniger Problemen. Also wir müssen generell in Frage stellen, ob die Lebensweise, die wir haben, die ja nicht im Einklang mit Natur, mit der Biosphäre ist, ob wir die vernünftigerweise nicht ändern sollten.
Und ich würde jetzt die letzte Frage an Herrn Ludwig geben und dann würden wir das Meeting schließen.
Okay, vielen Dank. Eher eine Bitte. Also mal ganz kurz zu meiner Person. Unter anderem Stadtverordneter in der Spargelstadt Beelitz, Chef des Umweltausschusses. Und ich komme mal zurück, das, was Professor Stock vorhin ansprach, Problem Wasser. Wir verlieren uns gerade in dem Büro, also Beelitz, Spargel, sage ich mal, ein politisches Thema, aber trotzdem langfristig und durchaus ein Thema, was sich auch, ich sag mal, unsere Landwirtschaft annehmen muss. Und wir verlieren uns gerade, oder ich persönlich, in dem Gestrüpp, Sie hatten es ein bisschen angedeutet, zwischen unterer Wasserbehörde, Landesumweltamt, also dem Zuständigkeitsgestrüpp, um überhaupt mal an einen Ansatz einer Wasserbilanz zum Beispiel ranzukommen. Mhm. Also ganz praktische Frage in das Gremium. Gibt es vielleicht jemanden, Kollegen aus der Wissenschaft, die dort bereits praktische Erfahrungen hätten, an die wir uns gerne andocken würden oder einfach mal treffen? Was haben wir gemacht? Also ich bin auch noch Chef des kleinen und anerkannten Umweltvereins hier in der Region. Also um dort praktisch ranzukommen. Ich sehe das genauso wie Herr Stock. Und jetzt um Gottes Willen keine Schelte an die Landwirtschaft, aber die Kollegen der Landwirtschaft sind da unwahrscheinlich, ich sag mal, sensibel, wenn das Thema kommt, so nach dem Motto, naja, ihr kommt mit Artenschutz und ihr kommt mit Biodiversität, ihr habt was gegen Spargel, ist Quatsch. Sondern wir wollen einfach mal zeigen, was haben wir denn in 20, 30 Jahren? Und das Problem wird uns vielleicht noch früher erschlagen, dann gebe ich Herrn Stock recht. Wir haben das Problem heute schon. Also einfache Frage, gibt es jemanden aus diesem Kreis, der vielleicht Erfahrung hat, Wasserbilanzen wirklich auf regionaler Ebene, also Gemeinde, Stadt, Fragezeichen?
Ja, da sind, ich hatte das schon erwähnt, wir haben morgen einen Fachworkshop auch online per Zoom zur Wasserkrise in Berlin und Brandenburg, okay, wo wir auch auf dem Schirm haben die verschiedenen Akteure und wie sie miteinander wechselwirken oder auch nicht. Und initiiert wurde das, es ist von der Stiftung Zukunft, wird es veranstaltet und von Brandenburg 21, der Verein, wo ich also auch Mitglied bin. Und wir haben das sowohl jetzt von dem kommunalen Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg, wo auf kommunaler Ebene das im letzten Jahr als Jahresthema diskutiert wurde, und von unserem Verein haben wir das auf dem Schirm und versuchen genau da mal eine Diskussion in Gang zu bringen, dass die Daten auf dem Tisch liegen, dass man jetzt eben nicht auf die Landwirte schimpft, die ja das Wasser verbrauchen, sondern dass man überlegt, wie kann man es denn anders machen und woran liegt es denn, dass die Landwirtschaft darauf angewiesen ist, es so zu machen, wie es langfristig schädlich ist. Wie kann man denn Spargel produzieren, ohne dass wir unsere Wasserressourcen verschwenden? Geht das auch anders? Einfach mal diskutieren. Das muss laufen. Und es muss auch laufen, wie in verschiedenen, wir haben es ja jetzt gesehen, auch bei der Fabrik für die Elektroautosproduktion. Da ging es auch darum, Wie werden die Wasserressourcen dabei behandelt? Braucht man auch für die Produktion. Das muss einfach auf dem Schirm sein. Wir müssen die Daten auf dem Tisch haben. Wir müssen diskutieren, wie können wir da eine vernünftige Balance finden, die auch den Ökosystemen ihren Platz erlauben. Denn wir wollen ja auch eine einigermaßen intakte Landschaft in Brandenburg haben. Der Tourismus ist darauf angewiesen beispielsweise. Auch auf die Seen. Wir werben damit, aber die gehen schwuppdiwupp den Bach runter sozusagen. Und da muss was geschehen.
Gut, dann danke ich allen Teilnehmern heute beim Webinar und Ihnen natürlich ganz herzlichen Dank, Herr Stock, für den Vortrag. Wir werden die Aufzeichnung des Webinars und auch den Vortrag als PDF-Dokument auf unsere Webseite von der Nachhaltigkeitsplattform Brandenburg hochladen. Das ist auch eine Einladung an Sie, Mitglied zu werden bei der Nachhaltigkeitsplattform Brandenburg. Das finden Sie auch auf unserer Webseite, sodass man sich da noch mehr austauschen kann zu Themen, die Nachhaltigkeit in Brandenburg betreffen. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen allen noch einen guten Start in die Woche. Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke auch. Auf Wiedersehen.
Danke zurück.